zur Veranstaltung Selbstverwaltung trifft Sozialwirtschaft. Besonderen Dank auch an unsere Sozialministerin, Frau Taubert, die durch ihr Kommen auch zeigt, dass auch in der Thüringer Politik das Thema Inklusion einen sehr hohen Stellenwert hat. Alle Gäste dürfen sich gerne an der Diskussionsrunde beteiligen. Es können auch gerne noch Stühle dazugestellt werden bei Bedarf. Und dann übergebe ich jetzt an das Radio frei.
Vielen Dank. Ich möchte Sie auch alle hier ganz herzlich im Café B begrüßen. Mein Name ist Nadine Sabbat und zusammen mit meinem Kollegen Roman Pastuschka moderieren wir jetzt diese Podiumsdiskussion Selbstbestimmung trifft Sozialwirtschaft. Und wir beginnen mit einer Begrüßungsrunde. Michael Panse, er ist der Generationenbeauftragte des Freistaates Thüringen und Vorsitzender der Stadtratsfraktion der CDU der Landeshauptstadt Erfurt. Schönen guten Tag, Herr Panse.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Was ist für Sie Inklusion in einem Satz?
In einem Satz, wenn jeder, der anders ist oder sich anders fühlt, sich angenommen und respektiert und akzeptiert in unserer Gesellschaft betrachten darf.
Ich begrüße Thomas Engemann. Er ist vom Bündnis 90 Die Grünen, Kreisverband in Erfurt und beauftragter Bürger im Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung. Guten Tag. Was ist für Sie Inklusion?
Inklusion ist für mich vor allem nicht das Gleiche wie allein Förderung von Menschen mit Behinderung. Inklusion bedeutet aus meiner Sicht, dass alle Menschen, die von Diskriminierung bedroht sind, die Möglichkeit haben, als gleichberechtigte Teilnehmer am gesellschaftlichen Leben oder besser gesagt am Gemeinwesen teilzunehmen.
Und wir begrüßen Petra Michels, sie ist die Vorsitzende des Barrierefreien Thüringen e.V. und Vorstandsmitglied des Paritätischen in Thüringen. Guten Tag, Frau Michels. Was verstehen Sie unter Inklusion?
Guten Tag. Ich möchte mich an dem Ausspruch von Richard Weizsäcker, es ist normal, verschieden zu sein. Und wenn es in der Gesellschaft normal ist, dass es verschiedenartige Menschen gibt, egal ob behindert, nicht behindert, welche Einschränkung, welches Handicap, alt, jung und so weiter. Wenn das ganz normal ist und jeder am Leben teilnehmen kann, selbstständig teilnehmen kann am gesellschaftlichen Leben, dann ist Inklusion erreicht.
Ich begrüße Mike Notnagel. Er ist inklusionspolitischer Sprecher der Linken und Landesvorsitzender des Sozialverband Deutschland hier in Thüringen. Guten Tag. Was ist für Sie Inklusion?
Ja, ganz kurz gesagt, wenn wir von Anfang an dabei sind, wenn es selbstverständlich ist und wenn ich als behinderter Mensch nicht wie das achte Weltwunder betrachtet werde, sondern einfach ganz normal dabei und nicht mit einer Sonderbehandlung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich auch Nachteilsausgleiche brauche, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Also von Anfang an dabei und immer und überall.
Ich begrüße Roger Schmidtchen. Er ist der Vertreter der Bundesinitiative Daheim statt Heim und der Vorsitzende des Vereins zur sozialen und beruflichen Integration. Schönen guten Tag. Was ist für Sie Inklusion?
Für mich ist Inklusion, dass man nicht nur das Recht auf eine gleichbestimmte Teilhabe hat, sondern auch eine tatsächliche Chance, für alle Menschen gleichbestimmt teilhaben zu können in der Gesellschaft.
Und ich begrüße Frau Doris Sieber. Sie ist von der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Thüringen und die Bereichsleiterin in Hilfen für Menschen mit Behinderung. Guten Tag und Ihr Statement zur Inklusion hätten wir auch gern.
Guten Tag. Inklusion heißt für mich mittendrin. Und ich möchte mal eine ganz kurze Geschichte erzählen, die ich in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gehört habe, die mir den Begriff Inklusion erklärt haben. Es war ein junger Mann, der sagte, stell dir mal vor, ich habe in der einen Hand eine Tüte mit roten Gummibärchen und in der anderen Hand eine Schüssel mit bunten Gummibärchen. Das ist Separation. Wenn ich die roten Gummibärchen in die bunten Gummibärchen hineinstelle, dann haben wir Inklusion. Und jetzt schütte ich die roten Gummibärchen in die bunten hinein und rühre um. Das ist ein zählebiger Prozess. Und das ist Inklusion, nämlich dann sind wir mittendrin. Das finde ich so eine schöne, greifbare Geschichte. Genau das ist Inklusion, mittendrin sein. Nichts anders sehen, mitten Mang, wie hier im Café B.
Und wir begrüßen die Thüringer Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit und Mitglied der Landtagsfraktion der SPD, Frau Heike Teubert. Guten Tag.
Ja, hallo. Den vielen guten Gedanken noch einen viel klügeren dazu zu bringen, ist schwierig. Deswegen sage ich mal als Ergänzung zu dem mittendrin statt nebenbei, sage ich, Barrierefreiheit nicht nur bei der Schwelle, beim Bau, sondern bei allen Bereichen, aber eben auch vor allen Dingen im Kopf.
Wir begrüßen Frau Susanne Schnabel vom Bundesverband Behinderter und chronischer kranker Eltern und von der Beratungsstelle Elternassistenz Erfurt. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Für mich hängt Inklusion im Kopf an und ich möchte ein Beispiel erzählen. Inklusion bedeutet für mich, also ich bin Mutter, dass meine Kinder eben nicht mehr der Situation ausgesetzt sind, dass eine andere Mutter hinter uns in der Straßenbahn zu ihrem Sohn abfällig sagt, möchtest du so eine Mutter als Mutter, also möchtest du so eine als Mutter haben? Ja, und das ist eine Frage von Inklusion im Kopf.
Und wir begrüßen auch Frau Peggy Steinecke, auch vom Bundesverband Behinderter und chronischer kranker Eltern. Guten Tag.
Guten Tag. Für mich bedeutet Inklusion, wie schon gesagt wurde, mittendrin zu sein, aber auch die Wahl zu haben, zwischen unterschiedlichen akzeptablen Angeboten entscheiden zu können und diese Entscheidung auch durch alle meine Mitmenschen als akzeptiert zu bekommen.
Selbstvertretung trifft Sozialwirtschaft, ein komplexes, schwieriges Thema. Ich möchte die Diskussion mal mit einem Zitat beginnen, was gerade so die Runde macht. Das Problem Inklusion rechnet sich nur als gesellschaftliche Investition, nicht als betriebswirtschaftliche Investition. Rechnet sich Inklusion nun wirklich nur gesellschaftlich oder gibt es da auch betriebswirtschaftliche Ansätze?
Also wenn ich anfange, Menschenrechte mit ökonomischen Kennzahlen und Daten und betriebswirtschaftlichen Werten zusammenzubringen, dann frage ich mich dann nach den Werten unserer Gesellschaft. Ich will das kurz an einem Beispiel machen. Ich bin selber Stadtrat einer kleinen Stadt, Steinbach-Hallenberg, 5.500 Einwohner. Da gab es eine ewige Diskussion, barrierefreies Rathaus, das Rathaus zugänglich machen. Da kann ich mich noch an tolle Diskussionen im Hauptausschuss, aber auch im Stadtrat und Bauausschuss erinnern. Für wen ist denn das? Wer nutzt denn das? Wer braucht denn das? Das ist jetzt ungefähr 6-7 Jahre her. Wir haben unser Rathaus saniert, wir haben eine Rampe, die wird jetzt sehr häufig genutzt. Und dann habe ich jetzt vor kurzem mal meine lieben Kolleginnen und Kollegen gefragt, wer nutzt denn das? Da gucken die mich alle verdattert an und fragen, was will der jetzt? Ne? Also man hat es gar nicht mehr, dass man so eine Frage mal gestellt hat und dass man mal so gedacht hat, will man jetzt gar nicht mehr wahrhaben. Und das, finde ich, ist so ein gutes Beispiel dafür, wie sich es auch verändert, wenn nämlich Barrierefreiheit geschaffen worden ist und wenn es da ist. Aber ich habe leider auch in der letzten Woche, Frau Taubert, wir beide waren ja anwesend, Herr Panzer auch, die Einbringung unseres Gesetzentwurfs für ein Landesgleichstellungsgesetz miterlebt. Und da fand ich manche Diskussionen leider am Thema wirklich vorbei. Wenn ich als behinderter Mensch, der gleichgestellt werden will, der auch gewisse Nachteilsausgleiche, wie ich vorhin erwähnt habe, eben in Anspruch nehmen muss, weil ich eben körperlich gewisse Voraussetzungen eben nicht habe, mit einer Umgehungsstraße von einer Ortschaft verglichen werde. Das finde ich dann schon sehr neben dem Thema und es zeigt aber leider auch, wie viele Menschen in diesem Lande noch denken. Ja, dieses Kosten-Nutzen-Denken und gut, wir müssen dann leider auch in unsere Geschichte gucken, das will ich heute und hier nicht weiter vertiefen, aber ich denke, das hat da seine Ursachen und ja, wem nutzt, was für einen Wert hat es, ich glaube, solche Fragen gehören einfach hier nicht bei dem Thema Inklusion und UN-Menschenrechtskonvention hin. Das ist meine Meinung dazu.
Du.
Ja, die Frage Sozialwirtschaft und Geschäftsmodell und wirtschaftliche Fragen, das steht natürlich immer im Raum, weil letztendlich Leistungen erbracht werden, die ja letztendlich durch öffentliche Träger finanziert werden. Und die Frage, die sich halt stellt, gerade für unsere Initiative, ist, sind diese Mittel jetzt richtig gelenkt oder müssten eigentlich mehr gemacht werden, um einen Umstieg oder einen Wechsel in das System hineinzubekommen? Und da ist mein Gefühl, komme ich aus der klassischen Sozialwirtschaft, dass es eben dort sicherlich noch einen großen Weg zu gehen geht. Also ich denke, dass man der Schwerpunkt leider immer noch in der klassischen Einrichtung oder klassischen Hilfe liegt und weniger in den Möglichkeiten liegt, die in zum Beispiel im Rahmen des persönlichen Budgets gewährt werden könnten oder persönliche Assistenz. Und da ist für mich jetzt die Frage, tut Sozialwirtschaft genügend dafür, mit Ihrem Fachwissen da einen Beitrag zu leisten, das zu verändern?
Worauf Sie jetzt angesprochen haben, Herr Schmidtchen, ist ja die Frage, muss alles so bleiben, wie es jetzt verfasst ist? Ne? Es ging aber um die Frage, wegen den Kosten und dem volkswirtschaftlichen, dem emotionalen oder dem betriebswirtschaftlichen Nutzen. Und da muss man sagen, es rechnet sich immer für eine Gesellschaft, wenn man tolerant ist. Immer, weil jeder Mehrwert davon hat, emotional in jedem Fall. Wer schon, sage ich mal, das sind Sie alle, mit Menschen mit Behinderung Kontakt gehabt hatte, sei es wenig oder viel, der entdeckt auch an sich was und erweitert seinen Horizont. Insofern ist es in jedem Fall wichtig. Tatsache ist aber trotz alledem, dass wir beim Steuerzahler darum ringen müssen, die finanziellen Mittel aufzubringen. Und das Dritte, was Sie jetzt angesprochen haben, was wir vielleicht auch noch diskutieren, ist die Frage, was kann man auch in Zukunft anders machen, ohne jetzt, dass man der bisherigen klassischen Sozialwirtschaft jetzt, ich sage es mal ganz krass, den Todesstoß versetzt. Das ist gar nicht, das will ja niemand, ne? Sondern was kann man Schritt für Schritt, und das meine ich auch Schritt für Schritt in kleinen Schritten, verändern? Für manchen kann es ein großer sein, ein kleiner, für jemand anders. Andere Menschen wollen auch, dass es so bleibt, wie es ist, als Betroffene selber. Und wie gesagt, wir haben ja in Thüringen angefangen, das persönliche Budget so ganz schrittweise erstmal zu diskutieren, haben wir einen einheitlichen Ansatzpunkt in ganz Thüringen und so weiter. Und wenn wir da vielleicht noch ins Gespräch kommen, wäre mir das ganz recht.
Herr Engelmann hatte sich auch noch gemeldet.
Dankeschön. Ich gebe Herrn Notnagel absolut recht, dass wir uns nicht davon abhängig machen können, in der Grundeinstellung davon, ob etwas betriebswirtschaftlich sich rechnet, einen Beitrag zur Inklusion. Wenn wir genauer hinschauen, gibt es aber zahlreiche Beispiele, wo sowohl volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftliche Vorteile sich ergeben durch Inklusion. Wenn ich etwa an die Diskriminierung von Frauen im Berufsleben denke, die über viele Jahrzehnte und vielleicht auch Jahrhunderte stattgefunden hat und welche Fortschritte sich heute ergeben haben und wie das Unternehmen, die Frauen wie selbstverständlich in allen Bereichen beschäftigen, heute betriebswirtschaftlich zum Vorteil gereicht, dann ist das, denke ich, ein sehr gutes Beispiel, dass die Aussage nicht zwingend stimmig sein muss, dass Inklusion sich betriebswirtschaftlich nicht rechnet. Ein aktuelles Beispiel wäre vielleicht die Integration von ausländischen Fachkräften, die auch inzwischen ja hier sogar bei uns in Thüringen gebraucht werden, um den Fachkräftebedarf zu sichern. Es ist sicherlich nicht alles betriebswirtschaftlich möglich, was wünschenswert ist. Das gilt übrigens auch volkswirtschaftlich. Also wenn ich etwa an die Situation der Schulen hier in Erfurt denke und der Möglichkeit, Kinder mit Behinderung zu integrieren, dann kann man das nicht auf einen Schlag schaffen, dass in jeder einzelnen Schule jede Form des Handicaps integriert werden kann. Es ist nicht möglich, auf einen Schlag in allen Schulen Fahrstühle einzubauen, sodass alle Schulklassen unkompliziert erreichbar sind. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, wenn in jeder Schulart die Möglichkeit gegeben ist, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen jeden Klassenraum in dieser einen Schule von jeder Schulart erreichen können. Das ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber der Situation, die wir vorher hatten. Und auf dem Weg, denke ich, muss man weitergehen. und kann mehr erreichen. Dass um diese Frage der Betriebswirtschaft ging, will ich aus dem Arbeitsleben noch ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie etwas so verändert werden kann, dass es auch in einer betriebswirtschaftlichen Logik funktioniert. Wir haben ja die Abgabe, die Unternehmen zahlen müssen ab einer bestimmten Größe, wenn sie keine Menschen mit Schwerbehindertenausweis beschäftigen. Die Frage, wie hoch diese Abgabe ist, sorgt ganz stark dafür, welche Fördermittel zur Verfügung stehen, um den Unternehmen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, einen Ausgleich zu zahlen und es für Unternehmen, die das bislang nicht tun, attraktiv zu machen, darüber nachzudenken, ob sie bestimmte Barrieren, die sie vielleicht jetzt haben und die sie jetzt hindern, abbauen können, um das zu verändern. Und schon hat man, indem man an dieser Stellschraube dreht, in dem Fall wäre es der Bundesgesetzgeber, und schon hat man etwas der betriebswirtschaftlichen Logik so angepasst, dass ein deutlicher Fortschritt in Richtung mehr Inklusion möglich gemacht werden kann.
Ich habe noch mal eine Bitte. Können Sie Ihren Namen noch mal ganz deutlich sagen und woher Sie kommen?
Ja, Thomas Engemann, und ich vertrete die Grünen hier im Stadtrat im Sozialausschuss.
Gut, Frau Siebert, Sie hatten sich auch noch zu Wort gemeldet.
Ja, Inklusion, Sozialwirtschaft. Ich sage eigentlich Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung und Inklusion. Und wenn ich sage, was möchten eigentlich Menschen mit Behinderungen, dann wird es nicht ohne Geld einhergehen. Aber der ideelle Wert steht im Vordergrund. Und wenn man dann mal schaut, was Menschen mit Beeinträchtigungen sich wünschen, das sind Wünsche, wie wir alle haben. Und auch unsere Wünsche kosten Geld. Also diese Frage so im Raum stehen zu lassen, gefällt mir eigentlich nicht. Es ist immer ein Lebensweg, ein selbstbestimmter Lebensweg, inklusiver Lebensweg, und der ist immer mit Geld verbunden. Wenn man an dem Ansatz mal nachschaut, was bieten wir Einrichtungen, und jetzt rede ich als Träger der freien Wohlfahrtspflege, von Einrichtungen und Diensten. Und wir erleben zurzeit einen Prozess, in dem Menschen gefragt werden, was möchtest du? Mit einem Bogen, der integrierte Teilhabe heißt, ein ganz kompliziertes Instrumentarium, das müssen wir noch alle lernen, wie gehen wir damit um. Aber es ist erstaunlich, welche Wünsche gestellt werden und wo dann die Reise finanziell hingeht, wissen wir heute noch nicht, aber der Ansatz ist richtig. Und so würde ich gerne weiter diskutieren, nicht immer, was kostet es, sondern was brauche ich und was ist notwendig. Und das mal nicht von den sogenannten Normalen bestimmt wird, sondern von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das ist der richtige Schritt und das geht Thüringen und hier in Erfurt auch. Ganz besonders, da war Erfurt eins der ersten Modellregionen zur integrierten Teilhabeplanung.
Die finanziellen Mittel scheinen ja vorhanden zu sein, wenn man bedenkt, dass Träger der freien Wohlfahrtspflege für die Errichtung und Erhaltung von Heimen durch das Land im Grunde durch institutionelle Förderung unterstützt werden. Wohin müssen die Konzepte denn gehen, um da einen Wandel stattfinden zu lassen?
Jetzt sitze ich hier so als Träger, okay? Ein Wandel. Einrichtungen gibt es und ich werde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird immer einen geschützten Raum, eine stationäre Einrichtung geben. Ich glaube nicht, dass wir von heute auf morgen alle stationären Einrichtungen umwandeln. Aber die Konzepte werden wesentlich vielschichtiger sein, an der Normalität angekommen sein. Bis hin, dass eventuell auch die Finanzierungsströme anders laufen, dass in Wohnheimen die Bewohner eigene Mietverträge haben und entsprechend ihrer Wünsche und Bedürfnisse sich die Angebote zusammenstellen. Ob das übers persönliche Budget ist oder noch über eine Festfinanzierung, das ist noch auszuhandeln, sage ich. Es gibt beide Möglichkeiten und die werden auch bestehen. Aber wir als Träger werden unsere Konzepte wesentlich mehr modularisieren müssen. Das heißt vielschichtiger, mit verschiedenen Anbietern, den Wünschen und Bedarfen entsprechend der Bewohner. Ja, das heißt auch ein Aufbrechen der Einrichtung. Ich sage immer nicht, ich wohne in einem Wohnheim und kriege das Fünf-Sterne-Hotel geboten, sondern die Mitverantwortung kommt jetzt ins Spiel. Menschen mit Behinderungen müssen, und das heißt für mich auch Inklusion, ihre Wünsche kommunizieren und haben auch eine Mitwirkungspflicht, nicht nur ein Mitwirkungsrecht.
Herr Schmidtchen, ist das so die Richtung, in die auch die Initiative Heimstadt Heim denkt?
Ja, grundsätzlich ja. Ich meine, die Frage ist, von welcher Seite aus der Bedarf jetzt geäußert wird. Fakt ist ja nun mal, dass rund 700.000 Menschen in Pflegeheimen leben in Deutschland und 300.000 Menschen mit Behinderungen. Das ist ungefähr eine Summe von 1 Million Heimplätze, die wir grob in Deutschland haben. Das ist also nicht mehr ganz so groß, also das Saarland, aber ungefähr diese Größe haben wir. Und das ist, kann natürlich nicht normal sein. Muss natürlich auch sagen, ich kenne aus unserem Kontext eigentlich nur 4 Träger, die bisher sich getraut haben, ihre komplexen Einrichtungen aufzulösen. Das ist also Stiftung Alsterdorf in Hamburg, das ist das Johanniswerk in Bielefeld und das ist Hefata in Mönchengladbach und das Trägerwerk Sozialer Dienste hier in Erfurt. Und da muss man Lanze für das Land und auch für das Ministerium sprechen, das Sie vertreten, Frau Taubert. Es ist möglich gewesen, weil eben auch Geld in die Hand genommen wurde, so eine Konversion, wie man es klassischerweise kennt, auch zu versuchen. Ich kenne Beispiele aus Sachsen-Anhalt, wo das dortige Sozialministerium Träger gesucht hat, die auch sowas machen wollten, mit der Zugabe, dass sogar die Kosten für die Einrichtungen weiter übernommen worden wären, sozusagen die Abschreibungskosten und die Zinsen und Tilgungen. Es hat sich keiner gemeldet. Also im Grunde genommen sind das die einzigen Beispiele, die ich kenne, und es gibt wenig Nachahmer. Also die Frage, die ich stelle, ist, stellt man sich in der Sozialwirtschaft in Frage mit seinem Geschäftsmodell, oder findet man sozusagen einen Weg daraus? Deswegen habe ich schon gesagt, für mich ist Inklusion auch eine tatsächliche Chance zur Teilhabe und nicht nur das Recht. Vielleicht noch eine Bemerkung, ich glaube, dass wir unsere Rechtsmöglichkeiten mit dem persönlichen Budget in Deutschland ist wie ein Mercedes. Ich kenne kein Land Europas, das eine bessere rechtliche Rahmenbedingungen hat. Wir haben sie aber mit einem kleinen Motörchen ausgestattet, das vielleicht ein Moped betreiben kann, aber nicht dieses komplizierte Modell des Budgets, was wir haben. Es gibt europaweit andere Modelle mit dem persönlichen Budget, wie es in Schweden oder in Holland. Die sind einfacher gestrickt, die funktionieren einfacher. Und vielleicht wäre der große Wurf nicht so gut gewesen, hätten wir erstmal einen kleinen Wurf gemacht und es vereinfacht. Aber nun haben wir das halt mal so.
Herr Lutnacke.
Du bist ja noch schlimmer wie ich, Roger. Ich vergleiche es immer mit einem Trabant und einem Mercedes. Du machst jetzt dein Moped raus. Aber ich glaube, manchmal muss man auch wirklich zuspitzen. Ich sage jetzt mal als inklusionspolitischer Sprecher meiner Fraktion, aber auch als ein Mensch, der aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung kommt und seit 20 Jahren auch in dem Bereich tätig ist. Frau Sieber, klar, das klingt immer gut, ne? Und das hören wir auch seit Jahren. Und wir als ISL kriegen dann auch öfters mal die Krise, was mit unseren Begrifflichkeiten, die wir leider nicht rechtlich schützen konnten, dann zum Teil passiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich Ihnen das unter AWO Thüringen unterstelle, aber ich kenne auch andere Träger, die lieben gerne von selbstbestimmt Leben reden, auch von Inklusion leben. Und wenn ich dann die Menschen dort in den Einrichtungen frage, was wirklich tatsächlich ihr Leben ist, glaube ich, sind die sehr weit davon entfernt. Und da gebe ich Ihnen allerdings recht, das wird eine lange, lange Zeit brauchen. Weil, das hat Frau Ministerin Taubert ja vorhin auch gesagt, die Barrieren in den Köpfen. Ich glaube, das ist so eines der großen Probleme. Auch das Denken letztendlich der Verantwortlichen in den Einrichtungen, nicht nur der Geschäftsführung, sondern auch der einzelnen Sozialarbeiter. Da gibt es natürlich viele positive Beispiele, aber es gibt eben auch noch genügend Personal, die ja noch nach dem medizinisch defizitären Behindertenbild denken und auch davon ausgehen, was leider unser Lebensalltag beeinflusst. Und das ist eben nicht gerade positiv. Und das sehe ich genauso, wie Herr Schmidtchen das jetzt eben mit diesen 4 Beispielen genannt hat. Ich glaube, es sind einfach viel zu wenige, die sich in unserem Land diesbezüglich geöffnet haben und die auch ja, den Versuch und auch das Experiment wagen. Weil natürlich ist das immer schwierig, einen neuen Weg zu gehen. Und natürlich ist es schwierig, sich selber in Frage zu stellen. Und na klar, merkt ja jeder für sich dann manchmal auch, wir machen es so, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil das ist gut so und wir kennen es so. Ne? Und das Neue ist was Unbekanntes, was wir nicht kennen, erzeugt auch Angst und ist natürlich schwierig. Aber ich bin der Überzeugung, dieser neue Weg lohnt sich. Der lohnt sich für alle, auch gerade wegen der Kostendebatte, die wir am Anfang ja hatten, weil das eben nicht alles nur in Euro und in Haushaltstiteln auszurechnen ist, sondern die Frage ist für mich, wann kommt Inklusion, wann kommen Menschenrechte in tatsächlichen Lebensalltag behinderter Menschen an? Das ist nämlich immer die Frage, die ich als Politiker kriege. Das ist toll, die Gesetze, die Verordnungen, die Richtlinien, die Reden, die ihr haltet, die öffentlichen Diskussionen. Aber was ist in meinem Leben? Was hat sich seitdem für mich ganz konkret verändert? Und da glaube ich, gibt es viel zu viele behinderte Menschen in diesem Lande, die leider immer noch so leben wie vor 20 Jahren. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns stellen müssen und die sich auch lohnt, in Angriff genommen zu werden. Und ich finde das mit den ICP eine gute Geschichte, auch schwierig. Das betrifft ja nicht nur die Professionellen und die Träger, das betrifft ja auch uns behinderte Menschen selber. Selber Bedürfnisse, selber Wünsche zu äußern. Aber ich frage dann auch immer, woher sollen sie es auch gelernt haben? Das ist ja auch das Problem. Und deshalb denke ich, sollten wir, also ich versuche bei dem Thema gerne in kurz-, mittel- und langfristig zu denken, weil anders ist es gar nicht letztendlich umsetzbar. Aber ich fordere auch als Politiker, lasst uns endlich mal auf den Weg machen und nicht nur drüber reden, sondern auch was tun, auch was ganz Konkretes.
Frau Michels.
Ja, ich würde das noch ergänzen wollen. Wir als Verein Barrierefrei in Thüringen e.V., wir wollen ein Kompetenzzentrum, wo Menschen mit Behinderung verschiedener Arten Aufklärung machen, sensibilisieren, weil ich die persönliche Erfahrung gemacht habe, wenn Menschen nicht wissen, um was es geht und auch keine Ahnung haben, wie es ist zu leben, in meinem Fall, wenn man blind ist, die falsche Vorstellung habe. Und wenn ich in Schulen gehe oder Personalentwicklung mache, in Firmen gehe und da auch Gespräche führen kann oder in Verwaltung da eben Workshops leiten kann, dann kläre ich auf. Und ich habe dann auch das positive Ergebnis, dass die jetzt sich damit auseinandersetzen. Einmal, denn sie dann merken, von barrierefrei profitieren alle, auch im finanziellen Bereich, ob das im Tourismusbereich gerade hier in Thüringen ist. Und für mich ist auch gerade die Menschen, wir werden immer älter, demografischer Wandel, Personalentwicklung, das gehört alles zusammen. Und ich fand das Beispiel mit den Gummi-Teddybären da, oder was es ist, in dem bunten, das fand ich so toll. Denn wenn wir so eine schöne, bunte Gesellschaft sind, dann profitieren wir alle. Und das ist noch nicht in den Köpfen drin. Und das kann man vielleicht dann auch finanziell sehen, das weiß ich nicht. In manchen Punkten, was Herr Engelmann angeschnitten, bestimmt. Aber das Leben wird dann schöner.
Ja, ich wollte mich nochmal an Mai Knotlagel anschließen zu der Frage, dass oft Menschen mit Behinderung ja gar nicht von Anfang an gelernt haben, für ihre eigenen Interessen einzustehen. Und in diesem Zusammenhang finde ich eben auch wichtig, dass eben einerseits bei der Planung Menschen mit Behinderung mit einbezogen werden, aber auch wenn es darum geht, Beratungsstellen zu besetzen. Also es steht ja auch im Thüringer Maßnahmenplan zum Beispiel, dass Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung halt zugänglich sein sollen. Dazu zählt aber eben für mich nicht allein diese im Sinne von Fahrstuhl und also dieser baulichen Barrierefreiheit, sondern eben, dass man eben auch auf Menschen trifft, halt als behinderte Frau, behinderter Mann, die sich in die Situation hineinversetzen können. Und ich denke, da gibt es noch auch wirklich noch ein großes Potenzial, wirklich Menschen mit Behinderung auf dieser Ebene einzubinden.
Herr Panse.
Also ich denke, es ist zunächst richtig, dass wir alle, die sich sozialpolitisch engagieren, unzufrieden sind mit der Entwicklung. Wir sind unzufrieden damit, mit dem Tempo der Entwicklung. Wir würden uns wünschen, dass das mehr und dass das schneller passiert. Frau Ministerin, Sie haben das ja vorhin gesagt, die Frage, es muss eine gesellschaftliche Bereitschaft sein, um entsprechend auch die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir als Sozialpolitiker, als diejenigen, die sich engagieren in dem Bereich, gefragt, die richtigen Argumente vorzubringen. Die nachdrücklichen richtigen Argumente, um auch um Mehrheiten zu werben, dass wir tatsächlich diese Entscheidung treffen. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Also ich muss schon sagen, ich kenne ja das Thema nun seit vielen Jahren, wir arbeiten seit vielen Jahren daran, dass wir zurzeit so intensiv über Inklusion reden. Hat sehr, derzeit sehr stark mit der Frage Bildungspolitik und Schulen zu tun. Da findet das zurzeit im Wesentlichen statt. Wir haben vor einigen Jahren, da kann ich mich gut dran erinnern, sehr intensiv über die Frage in Kindertagesstätten gesprochen, im frühkindlichen Bereich. Zu Zeiten, als es heilpädagogische Einrichtungen gab, als es integrative Einrichtungen gab und als wir darüber gesprochen haben, dass jede Regeleinrichtung, jede Kindertagesstätte in Thüringen behinderte Kinder aufnehmen kann und aufnehmen soll und entsprechend dafür auch die Ressourcen bekommen soll. Das war ein langer Prozess, aber da hat es damals begonnen. Wenn wir heute darüber reden, dass wir uns eine barrierefreie Gesellschaft wünschen, sowohl was räumliche Barrieren angeht, als auch Barrieren im Kopf, ist das ein wichtiges Ziel, aber wir wissen, dass wir das eigentlich Zug um Zug, Schritt für Schritt erreichen können. Wenn heute alles neu gebaut würde, jedes öffentliche Gebäude neu gebaut würde, würde selbstverständlich mit großer Wahrscheinlichkeit jedes öffentliche Gebäude barrierefrei, barrierearm gebaut. Wir finden allerdings leider momentan einen großen Bestand an Gebäuden vor. Einen großen Bestand an Gebäuden, Schulen. Herr Engemann hat es gerade gesagt, wir haben in Erfurt, glaube ich, ganze 7 Schulen, die wirklich barrierearm ist. Das ist auf die Gesamtsumme an Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, die wir haben, noch sehr wenig. Heute dürfte eine Schule sicher nicht mehr so gebaut werden, dass dort keine Zugangsmöglichkeiten für Kinder mit einem Rollstuhl beispielsweise gegeben werden. Aber es war eben über viele Jahre. Ich werbe darum, dass wir die Argumente hier aufnehmen, wir als Sozialpolitiker verstärken, allerdings dann auch zu denjenigen hintragen, die schlussendlich die Entscheidung mit uns dann auch gemeinsam treffen müssen.
Die Frau Taubert?
Ja, wenn es nur so wäre, Michael, wäre es schon schön. Er hat ja nur eine Feststellung getroffen. Leider merke ich eben auch bei neu gebauten Schulen, ich will das jetzt nicht auf Erfurt beziehen, weil ich da viele nicht kenne, aber im Lande so hin und her ist vieles nicht barrierefrei, wo wir zwei, wenn wir Bauherren gewesen wären, barrierefrei gebaut hätten. Weil wir gesagt haben, selbstverständlich machen wir das so. Ich habe ein Erlebnis, was die räumliche Barrierefreiheit betrifft. Ich durfte in Japan mal 3 Wochen sein. Und das wäre auch für die Blinden hier in der Runde eine richtige Freude. Und für mich, als jemand, der die Buchstaben gar nicht kannte. Also ich war völlig hilflos in dem Moment, war darauf angewiesen, dass unser Sohn uns da auch mit seiner Sprachkenntnis führt. Insofern, ich habe zwar alle Sinne beisammen gehabt und habe auch schöne Erlebnisse gehabt, aber ich wäre unter der Brücke gelandet, wenn ich es nicht gekonnt hätte. Und gerade dort ist es so, dass man mit einfachen Mitteln und nicht nur mit schönen Altstadtpflaster, das jede Kommune haben will, weil es denkt, sieht schöner aus, sondern mit anderen Mitteln, du kommst eben zum Zug an jede Türe, ne? Weil sie bunt ist, weil die Fliese bunt ist, weil die Fliese auch mit dem Lindenstock gut erkennbar ist, wo es hinführt, also welche Farbe sie quasi symbolisieren. Und das wäre das wünschte ich mir auch. Ich ärgere mich natürlich auch über viele Neubauten, die überhaupt nicht barrierefrei sind, zumindest nicht in dieser komplexen Räumlichkeit, es denken noch zu wenige dran, obwohl wir Dienst haben über satt, also es geht nicht, ist keine Erkenntnisfrage, sondern es ist eine Denkfrage. Ich will mal, weil Sie am Anfang gesagt haben, es ist alles finanzieren. Sicher sind die Einrichtungen sind finanziert, nicht ganz zu 100% vom Freistaat, sondern das müssen auch die Träger und dann die Sozialhilfeträger, also die Kommunen mitfinanzieren, machen das auch heute noch mit. Aber wir geben, wenn wir es sehen, nur im Bereich des Sozialministeriums, wenn wir alles zusammenzählen, also ohne Schule, ohne Sonderpädagogen und so weiter, geben wir im Jahr 500 Millionen Euro jährlich aus für Werkstätten, Wohnheime, bestimmte andere Dinge eben auch, ne? Das ist schon ganz schön viel Geld und ich denke, wir müssen eben Schritt für Schritt, und deswegen sage ich auch Schritt für Schritt, und die Inklusion Schule hat eins gezeigt, und da bin ich mir mit dem Bildungsminister auch einig, man muss manches entschleunigen. Und wir sollten jetzt in anderen Bereichen, also gerade wenn wir das persönliche Budget jetzt umsetzen, sollen wir sagen, die guten Beispiele, also das sage ich auch immer wieder, kriegt Herr Merten auch gesagt, nehmt doch mal die guten Beispiele. Die guten Beispiele zeigen anderen, dass es möglich ist. Ne? Und Sie sind zum Beispiel ein gutes Beispiel, andere Leute sind auch ein gutes Beispiel, die eine Behinderung haben, die sie in manchen Bereichen eben nicht so stark einschränkt, aber in anderen Bereichen, die selber mittun können, sehr ganz aktiv auch sagen können, was ich will. Und ich finde, über ganz viele gute Beispiele kommen wir eher weiter in der Bevölkerung, was die Frage der Einstellung betrifft. Ne? Weil dann können wir sagen, es ist ein Erfolg. Und momentan wird bei Schule, wie ich finde, zu Unrecht, aber ich kenne auch die Kritikpunkte, die zum Teil gerechtfertigt sind, gesagt, es lohnt alles so und so nicht, das ist zum Scheitern verurteilt. Und das darf nicht passieren, meines Erachtens. Und das wollen wir auch mit dieser integrierten Teilhabeplanung nicht, also das Aufschreiben der vielen Wünsche und dann auch mal zu sagen, man muss einen Schritt zurückgehen, was geht nicht. Der Sozialhilfeträger wird es in jedem Fall sagen, was dann auch nicht geht. Und ich rate auch da dazu, dass alle Menschen mit einer Behinderung, die in der Werkstatt zum Beispiel sind oder im Wohnheim sind und denen das momentan gut gefällt, dass man auch sagt, du darfst erstmal auch so bleiben. Ne? Ich merke, es ist eine große Verunsicherung auch da. Was kommt jetzt auf mich zu? Was muss ich jetzt tun? Auch Angehörige. Wir haben vor 2 Tagen mal eine Runde gehabt mit Angehörigen und Betroffenen. Da waren auch welche dabei, die haben einfach Angst. Was kommt jetzt auf mich zu? Muss ich jetzt was tun? Und wenn jemand den Eindruck hat, der Zustand, den ich jetzt habe, der ist gut oder nur an einer kleinen Stelle veränderungswürdig, dann soll er das auch sagen. Soll er sagen, so ist erstmal gut. Weil wir haben genügend Menschen, die gut artikulieren können, mein Zustand ist nicht gut, ich will den verändern. Und mit denen, glaube ich, zu arbeiten, wäre jetzt der Vorteil davon. Und nicht bei allen zu sagen, es muss aber jetzt alles auf den Kopf gestellt werden. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen mit denen, die wollen und die auch schon genaue Vorstellungen haben, was kann ich tun, mit denen erstmal arbeiten und eine Veränderung bewegen. Und alle anderen sollen in dem guten Zustand, den sie so empfinden, auch bleiben dürfen.
Wir haben jetzt hier mehrere Wortmeldungen, also in der Reihenfolge Herr Engemann, Herr Notnagel, Herr Schmidtchen und Frau Steinecke.
Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig, dass die Frage von Inklusion nicht an einem Politikfeld festgemacht wird oder einem Politikfeld zugeordnet wird. Also ich engagiere mich ja im städtischen Sozialausschuss und da, wo wir uns für Inklusion einsetzen, stoßen wir in der Zuständigkeit des Sozialdezernates sofort an Grenzen, wenn es um die Wirklichkeit des Alltages geht. Das ist nicht allein über das Politikfeld Soziales zu bewegen oder eventuell noch Bildung, wenn es sich um Kinder handelt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich engagiere mich auch im Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. COWO, hier in Erfurt kennen die ja alle, verwaltet oder hat in ihrem Bestand mehr als 10.000 Wohnungen. Als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, wir wollen mehr barrierefreie Wohnungen, damals haben wir so gesagt, wir wollen barrierefreie Wohnungen, haben wir den Anspruch relativ hochgeschraubt, haben wir untersuchen lassen, wie viele gibt es denn in Erfurt überhaupt und wie hoch wäre der Bedarf. Und es war niederschmetternd, also das Ergebnis. Dann haben wir uns sozusagen bezogen auf die eigene, auf die städtische Gesellschaft und haben geschaut, wie könnten wir denn mit relativ geringen Mitteln zumindest den Bedarf an barrierearmen Wohnungen bedienen. Und eine detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass mit relativ geringen finanziellen Mitteln 1/3 aller COWO-Wohnungen, also von diesen gut 10.000 Wohnungen barrierearm zumindest erschlossen werden können. Das heißt mit Rampen, ohne Bau von zusätzlichen Aufzügen. Mit Rampen an den Hauseingängen, Aufzüge waren teilweise schon da, wenn sie auch nicht in jedem Stockwerk halten. Sowas ist gegeben. Natürlich kann nicht jedes Bad sofort umgestrickt werden. Aber bei jeder Sanierungsmaßnahme, die ja auch in vielen Fällen anstehen, ist es möglich, da wo saniert wird und wo die Bäder verändert werden, zumindest für barrierearme Bäder zu sorgen. Man kann nicht überall die Türen breit genug machen, um es barrierefrei auszugestalten bei Häusern, die 30 Jahre alt sind. Aber solche Sachen sind möglich und sorgen natürlich im Alltag für eine grandiose Verbesserung der Lebenssituation von Menschen und auch für viele Menschen, die vor der Frage stehen, Heim oder nicht Heim, wenn sie denn pflegebedürftig werden, dass sie die Möglichkeit haben zu sagen, wenn ich so eine barrierearme Wohnung habe, ist mir hinreichend gedient, um mit einer ambulanten pflegerischen Betreuung mir meine Häuslichkeit zu erhalten. Und ich denke, das ist ein Feld, wenn wir jetzt das so die Brücke schlagen zum Bereich der Behindertenhilfe, das ist ein Feld, wo man mal hinschauen kann. Also was ist denn das, was für diese Veränderung gesorgt hat, was dafür gesorgt hat, dass ein so großer Teil von Menschen, die pflegebedürftig sind, inzwischen sich für ambulante Versorgung entscheiden können. Der Unterschied ist eben, dass in Bereichen für Barrieren, den Abbau von Barrieren gesorgt wurden, wo das Soziale per se erstmal gar nicht zwingend zuständig ist. Und ich denke, in der Richtung könnte man auch weitergehen, indem Wahlfreiheiten geschaffen werden. Das wird nicht dazu führen, dass schlagartig also alle ihre Einrichtungen, in denen sie positive Erfahrungen haben, verlassen oder radikal in Frage stellen, aber es wird dafür sorgen, dass es zahlreiche Veränderungen geben wird. Und über diese Veränderungen werden auch immer stärker diejenigen, die die Einrichtungen in Anspruch nehmen, sich als Kunden empfinden, die Dienstleistungen nachfragen. Und wenn ich diese Erfahrungen mache, erst im Kleinen, dann mache ich sie vielleicht irgendwann auch im Großen und traue mich dann vielleicht auch mal einen radikalen Schritt zu gehen. Ich glaube, das Verkehrteste wäre zu versuchen, das von oben brachial durchzusetzen. Also da hat man sehr viele Verwerfungen, die letztlich in den seltensten Fällen nützlich sind. Also angestammte Strukturen aufzubrechen, funktioniert nach meiner Erfahrung am besten von unten, indem positive Erfahrungen gemacht werden und indem Angebote vorhanden sind, für die sich die Menschen positiv entscheiden können zwischen verschiedenen Alternativen.
Herr Notnagel.
Also ich hatte mich ja gemeldet, wo Michael Panse das mit den Schulen gesagt hat, der Barrierefreiheit. Also ein aktuelles Beispiel aus meinem Landkreis. Wir haben in meiner Heimatstadt eine neue Ganztagsschule, war damals auch über das Bundesprojekt finanziert, sollte alles super werden. Als wir die Baupläne eben gekriegt haben als Behindertenbeirat, haben wir dann wirklich ein 20-seitiges Dokument erstellen müssen, was eben nicht alles perfekt war und was nicht barrierefrei war. Wir sind da eingebunden worden als Behindertenbeirat in diese ganze Bauplanung, Gott sei Dank. Aber von den 20 Seiten, die wir auch mit dem Faktus 2 hier, dem Büro in Erfurt, Frau Medlitzki damals gemacht haben, von den 20 Seiten sind leider nur 6 Seiten umgesetzt worden, weil man dann wieder sparen musste. Und das zeigt aber, dass eben die Vielzahl der Architekten eben das nicht auf der Reihe hat, daran zu denken. Auch viele Baufirmen nicht. Und ich habe schon so auch manchmal meine Zweifel, jedes Bauvorhaben muss ja genehmigt werden. Das muss ein Behindertenbeauftragter letztendlich der Stadt und des Landkreises letztendlich mit Stempel und Unterschrift freigeben. Und es gibt auch eine Bauaufsicht. Und da habe ich halt auch so manchmal meine großen Zweifel, inwieweit Bauaufsichten Barrierefreiheit wirklich im Hintergrund haben und wirklich berücksichtigen. Ich denke, da haben wir als Politik, als Kommunalpolitik, aber auch als Landespolitik, denke ich, noch ein großes Aufgabenfeld, um da einfach Dinge im Vorfeld zu verhindern, die eben dann immer wieder zu den Diskussionen kommen, Barrierefreiheit ist teurer. Das ist absoluter Schmann, es ist nicht teurer. Wenn es von Anfang an bedacht wird, kostet es nicht mehr. Maximal gibt es Berechnung, eine Endreinigung der Baustelle. Und das ist eigentlich, ich sage es jetzt mal, Pillepalle. Thema Schule. Ich erlebe das leider so zurzeit wirklich, dass Inklusion sich in meisten Diskussionen und Denken der Menschen auf Bildung reduziert und dann insbesondere nochmal auf Schulbildung. Und wenn ich dann mit Eltern behinderter Kinder zu tun habe oder auch mit behinderten Kindern, ja, sieht es dann manchmal ganz negativ aus, was mir als inklusionspolitischer Sprecher Bauchschmerzen bereitet. Weil da steht dann Inklusion nicht im positiven Licht, sondern im negativen Licht. Und ja, das zeigt aber, wenn man Inklusion versucht und Inklusion leider dann auch schlecht macht, indem man nämlich was verkauft und kein Geld mit dazu gibt, das kostet nun mal Geld, wenn ich eine Strukturveränderung vornehme, habe ich eben leider im Moment das Bild in der Öffentlichkeit, Inklusion ist negativ behaftet. Und wenn ich Eltern höre, die finden das Sonder- und Förderschul im Bereich wesentlich positiver behaftet, weil eben da viele Dinge geregelt sind und auch finanziert sind, die im inklusiven Bereich eben nicht finanziert sind. Und ich glaube, solange wir das so in Thüringen haben. Und ich denke, da haben wir politischen Handlungsbedarf, dringenden politischen Handlungsbedarf. Sieht es halt mit Inklusion im Allgemeinen und auch bei den Menschen draußen, insbesondere bei Eltern und Kindern im schulischen Bereich, sehr schlecht aus. Und ja, das müssen wir einfach verändern, weil das ist für mich nicht hinnehmbar und akzeptabel als inklusionspolitischer Sprecher.
Herr Schmidtchen.
Ja, ich möchte nochmal aufs Thema zurückkommen, was eben Frau Taubert angesprochen hat, nämlich die Frage, was gibt das Land jetzt für den Bereich dieser Eingliederungshilfe aus, diese 500 Millionen, die Sie genannt hatten? Und ich sage, das ist für mich so eine Art Subsidiaritätsfalle, über die wir gerade diskutieren. 1995 gab es die Reform der Eingliederungshilfe, BSAG wurde geändert. Und damals war also eines der Gründe, warum es gemacht wurde, waren also die immense Kosten der Eingliederungshilfe. Damals gab es das Selbstkostendeckungsprinzip, die Träger bekamen ihre Kosten erstattet, weitestgehend nach den vorgelegten Kostenblättern, die sie hatten. Da war die Eingliederungshilfe-Posten war ungefähr bei umgerechnet 4,5 Milliarden Euro. Wir befinden uns heute im Rahmen dieser Kosteneinsparung bei rund 15 Milliarden Euro. Und das heißt also, das hat also zumindest nicht dazu geführt, dass die Kosten gespart wurden oder dass weniger wurde, sondern es wurde tatsächlich mehr. Ich sehe den Vergleich jetzt mal zu der Schule. In der Schule ist das eine staatliche Aufgabe. Die meisten Schulen sind staatlich. Das heißt, wenn ich hier sage, der Rechtsanspruch auf Inklusion, inklusive Beschulung wird umgesetzt, dann ist eine Sache, da macht das Bildungsministerium, das Kultusministerium sagt, das wird jetzt sozusagen umgesetzt. Da gibt es eine große Diskussion, aber mehr gleich wird so gemacht. Im Bereich der Sozialwirtschaft, Wohlfahrtspflege, hat man ja bewusst gesagt, das Subsidiaritätsprinzip gilt. Das heißt, all das, was praktisch der Staat nicht machen muss, machen freie Träger, machen die Fachleute, die selbst berufen sind oder berufen wurden und dafür auch finanziert werden. Und das ist genau der Unterschied zu Schweden zum Beispiel, wo der Staat 1980 gesagt hatte, wir wollen keine Einrichtungen mehr in der Form und haben beschlossen, die werden abgebaut. Das konnten sie ganz einfach machen, weil die Mitarbeiter die Einrichtung ihrer Trägerschaft waren. Genauso wie sie beschließen konnten, dass sie die Werkstätten abschaffen, weil die Werkstätten kommunale Trägerschaft waren und jetzt der Verband, der die Werkstätten übernommen hat, Samhal, beschlossen hat, jedes Jahr 6% seiner Mitarbeiter von 20.000 in reguläre Arbeitsplätze zu überführen und es auch schafft. Und inzwischen nur noch 2/3 der ehemaligen Werkstattbeschäftigten in Unternehmen integriert sind. Das konnte gemacht werden, weil es mehr oder weniger eine staatliche Aufgabe war. Und deswegen war meine Frage auch mal an uns selber, als Mitglied auch eines Wohlfahrtsverbandes, tun wir in diesem Bereich als die Fachleute genügend, um zum Beispiel diese Frage auch auf den Bereich der Einrichtungen zu übertragen. Und da glaube ich, dass wir dort zu wenig machen. Und das war also auch mein Punkt an Sie. Sie geben nicht zu wenig Geld aus. Sie geben möglicherweise viel zu viel aus. Weil möglicherweise die Ressourcen und Potenziale von Menschen mit Behinderungen in ihrem Leben selbst zu gestalten nicht ausgeschöpft werden. Und da sollte man sozusagen vielleicht auch dran ansetzen und einen neuen Dialog eröffnen.
Die Frau Steinecke.
Ja, ich möchte an die Frau Taubert und den Herrn Notnagel anschließen. Ganz kurz persönlich, ich kenne den Schulbesuch aus beiden Perspektiven, einmal aus der Sicht der Förderschule und einmal aus der Sicht des integrativen oder inklusiven Beschulungssystems. Und für mich war der Besuch ab der 7. Klasse integrativ am Wohnort, zu Hause sein zu dürfen, eine sehr hohe Qualität des Lebens. Nicht nur für mich, auch für meine Familie. Aber es hat auch mir persönlich für die Zukunft sehr viel gegeben, dadurch, dass man einfach auch in der Schule doch zum Teil mehr äußern konnte und auch musste als in Sonderschulen, so habe ich es empfunden, war es mir möglich, einfach auch dann an einer ganz normalen Fachhochschule hier in Thüringen zu studieren. Ich habe es ohne Assistenz gemacht, es war zwar mit einigen Hürden verbunden und auch die Ausstattung fürs Studium war sehr schwierig, aber es war einfach eine Bereicherung für das Leben und eine Chance, in der normalen Welt auch als normaler Mensch anzukommen und einfach auch auf die anderen zu wirken. Nicht nur mit, die ist behindert, sondern diejenige hat einfach viel Stärken und kann die Stärken und Fähigkeiten auch an andere weitergeben. Und so ist es, denke ich, auch mit der Thematik Familie, mit der wir uns ja beschäftigen in der Beratungsstelle Elternassistenz, dass es dahin kommen sollte, dass auch die Einrichtungen so gestaltet werden, dass normale Kinder mit behinderten Eltern teilen, eine Wahlmöglichkeit haben und nicht, dass die Kinder nur dahin können, wo es jetzt eine Einrichtung vorschlägt. Klar ist das, wie schon gesagt wurde, ein sehr langer Schritt, aber ist, denke ich, auch wichtig für die Eltern, um entscheiden zu können, was möchte ich für mein Kind und nicht wieder entscheiden lassen zu müssen.
Als nächstes hat sich Frau Siebert gemeldet.
Ich fand die Worte so schön, die Vielfalt muss es sein, die Wahlmöglichkeit muss es sein. Mir geht eigentlich so durch den Kopf, Inklusion hat auch was mit Wahlmöglichkeit und Vielfalt zu tun. Ob wir nun Vielfalt im Bildungssystem sprechen, das, was wir jetzt haben. Ich fange mal an, gemeinsamer Unterricht, das ist ein Buch, für manche Schulen noch mit 7 Siegeln. Gemeinsames Wohnen, das bedeutet in einer stationären, im ambulanten Bereich, das ist Wohnen, das muss gelernt werden. Das ist ein Erkenntnis- und ein Erkennenprozess. Und ich finde es eigentlich schön, und das war, deshalb hatte ich mich noch mal gemeldet, ich begleite zurzeit eine Seminarfacharbeit von Schülern 11. Klasse, die kamen zu mir, was ist Inklusion? Die Gummibärgeschichte habe ich denen erzählt, dafür haben sie auch fast eine 1 gekriegt, weil nämlich der Lehrer auch wusste, was dann Inklusion ist. Und die haben eine Befragung hier in Erfurt gemacht mit Passanten, was ist Inklusion, was stellen Sie sich vor? Die Ergebnisse waren zum Teil spannend, dass Bürger recht gut aufgeklärt waren, also Inklusion, das wird jetzt alles barrierefrei, wir kriegen überall Fahrstühle und der Unterricht wurde genannt. Aber so diese Bewusstseinsbildung ist eigentlich nirgendwo angekommen und ich glaube auch die heutige Veranstaltung hier wird dazu beitragen, Bewusstseinsbildung zu betreiben. Und ich sage nach wie vor, Inklusion ist ein langer Prozess. Jeder Tag ist ein Prozess dahin oder ein Tag zur Inklusion. Ja, und die freie Wohlfahrtspflege wird sich ändern, umstellen. Wir fangen an. Wir bleiben nicht stehen, Herr Notnagel, auf keinen Fall. Wir schließen nicht unsere Einrichtungen, aber du kannst auch nicht von heute auf morgen alle Einrichtungen zerschlagen oder auflösen. Das ging in anderen Bundesländern vielleicht auch aus anderen rechtlichen Rahmenbedingungen. Unsere Einrichtungen haben zum großen Teil noch Bindungsfristen, die ich dann auch bewältigen muss. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vom Menschen her gedacht, denkt auch die freie Wohlfahrtspflege inklusiv, das heißt öffnen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Jetzt haben wir nochmal Frau Michels und danach mal Herr Schmidtchen.
Also meine Vorgängerin hat das schon so richtig angedeutet und gesagt, viel besser als ich das kann. Aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, es wird immer dieses Schubfächerdenken gemacht. Es gibt nur Schwarz-Weiß und das habe ich in vielen Bereichen gemerkt, auch wo wir diesen Maßnahmeplan erarbeitet haben, wo wir in Arbeitsgruppen waren. Und ich denke, das muss aufgebrochen werden. Es muss auch ausprobiert werden und die Chance gegeben werden, neue Möglichkeiten, neue Wege zu gehen und zu sagen, wir gehen das. Und auch im Kommunalbereich wird viel gesagt, Inklusion. Die sehen da immer nur die Dollarscheine, haben die dir im Augen, die Kommunalpolitiker, weil das da noch nicht angekommen ist. Also sehe ich genauso wichtig, das Bewusstsein. Also das sehe ich. Und ich denke, das können wir auch nicht gleich morgen abstellen. Also das wird uns noch lange begleiten. Und ich denke auch, dass man, Herr Notnagel, nicht alles gleich abstellen kann, dass man auch Möglichkeiten offen lassen und auch zugeben muss, wenn einer sagt, ich möchte in einer Werkstatt arbeiten. Wir haben im Bad Kloster Lausnitz eine wunderbare Werkstatt. Da sind welche, die sind dort sehr zufrieden. Die wollen das so. Ich weiß nicht, ob die auch die Möglichkeiten hätten in anderen Bereichen auf dem freien Markt. Wir haben oft gesprochen, ob es andere Möglichkeiten. Und dort gibt es auch viele Gesprächsrunden zum persönlichen Budget, zu Möglichkeiten auch anders zu arbeiten. Aber die haben das jetzt für sich so gewonnen. Und das finde ich auch sehr wichtig, das auch zu sagen, es gibt eine bestimmte Personenzahl, die nicht, die das annimmt. Und das wollte ich nochmal sagen. Also nicht alles gleich immer 100% umdrehen und sagen, wir machen das jetzt so, sondern neue Wege und Möglichkeiten ausschöpfen. Und da denke ich, da gibt es ganz viel noch zu tun.
Jetzt haben wir Herrn Schmidtchen, danach Herrn Notnagel und es gibt auch da hinten auch noch eine Meldung aus dem Publikum.
Ja, die Frage ist, wie zufrieden oder wie selbstbestimmt sind Menschen, die eine Einrichtung aufsuchen? und da drin bleiben. Ich sag mal, ist eine Frage der Hospitalisierung. Ja? In einer gewissen Zeit ist natürlich das mein Freundeskreis und Bekanntenkreis. Ich muss mir nicht mehr tagtäglich einen Kampf liefern mit irgendwelchen Leuten, die mich nicht leiden können. Aber ist das jetzt die Frage, dass ich das, was ich jetzt sozusagen nach einer Zeit der Eingewöhnung als normal akzeptiere, ist das, was wir als normales Leben sehen wollen oder nicht? Und das ist halt mein Kritikpunkt, wenn ich, also wir haben verschiedene Studienreisen gemacht, mit vielen Fachleuten unterhalten, wir haben die Einrichtungen gesehen, die sich aufgelöst haben, was mit den Menschen passiert ist. Wir trauen, denke ich mal, den Klienten, die wir haben, viel zu wenig zu. Die Erfahrung, die zum Beispiel bei der Auflösung der Wohnstätte in der Tungerstraße gemacht wurde, war eben, dass die Menschen viel schneller selbstständig wieder waren in ihrer Wohnung oder mit Unterstützung leben konnten, als sich Mitarbeiter oder Geschäftsführer das hatten vorstellen können. Und ich habe andere Erfahrungen gemacht, wo Personen aufgrund einer Umbaumaßnahme einer Einrichtung in der Stadt selbstständig leben mussten, weil die Rahmenbedingungen schlecht waren. Die waren nicht nach den allen Standards. Die haben sich so gut entwickelt, dass sie im Prinzip in der Lage waren, viele Dinge zu machen, die man denen nie zugetraut hätte. Und als die Einrichtung neu gebaut, fertig dastand und wieder zurückgezogen waren, nach einem halben Jahr waren die Fähigkeiten wieder weg. Und das waren für mich persönlich die Gründe gewesen, weil ich dachte, was ich 15 Jahre gemacht habe, Heime gebaut habe, andere gemacht habe, das war schlecht. Das hat nicht dazu geführt, dass die Menschen in die Gesellschaft zurückgekommen sind. Nein, wir haben sozusagen ein Geschäftsmodell gehabt, das Haus hat da gestanden, wie Sie das schon sagten. Das war finanziert, das musste 20 Jahre betrieben werden, da gab es die Zweckbindung für das Ding und da ist keiner auf die Idee gekommen zu sagen, das brauchen wir nicht. Und die Diskussion darüber, ob wir es nun gebraucht haben, nicht gebraucht haben, die hat dazu geführt, dass man gesagt hat, was erlaubt ist, darf gemacht werden. Und dann muss ich sagen, das alles, was erlaubt ist, darf ich das auch machen, nur weil ich möglicherweise einen anderen Weg gehen kann. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, haben wir denn die richtigen Methoden, um die Zufriedenheit von Menschen zu messen, die in der Werkstatt arbeiten oder in der Einrichtung sind oder auch möglicherweise allein selbstbestimmt in der Wohnung vereinsamt sitzen, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich also aus unserer Erfahrung, aus der Beratung zum persönlichen Budget oder zu fragen, ist noch nie jemand gekommen aus einer Einrichtung, der eine Beratung haben wollte? Das gab es überhaupt gar nicht. Die Frage mit Einrichtungsträgern oder Werkstätten zu sagen, ja, was macht ihr denn, um euren Bewohnern oder Nutzern der Einrichtungen Alternativen aufzuzeigen? Habt ihr eine Strategie, wer ist mit denen beredet? Ja, wir haben darüber gesprochen, aber es gab keinen Bedarf. Das ist sozusagen ich will sagen, dass es bei allen so ist, die Träger, die ich kenne, die sich entschieden haben, die Sachen aufzulösen, die haben das aus ethischen Gründen gemacht. Die haben gesagt, wir können nicht weiter akzeptieren, dass wir Anstalten betreiben. Oder der damalige Chef der Handelswerks hat gesagt, wir haben einen neuen Vorstand, wir selber wollen nicht in Pflegeeinrichtungen leben, deswegen können wir als Träger auch perspektivisch keine Pflegeeinrichtungen mehr bauen, wir wollen andere Wege gehen. Und das sind sozusagen die Beweggründe gewesen, die von oben entschieden wurden. Dass also eine Einrichtung jetzt aufgestanden wäre, die Heimbewohner sozusagen jetzt nächsten Morgen nicht mehr zum Dienst erschienen wären, habe ich noch nicht erlebt. Und das ist sozusagen die Frage, machen wir das nun richtig, machen wir das falsch? Ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass wir einen Weg finden müssen, Menschen, die auch hospitalisiert sind oder da gar nicht erst rein sollen oder sollten, zu ermutigen, ihren eigenen Weg, ihre eigene Kritikfähigkeit, ihre eigenen Lebensziele zu entwickeln und ihnen dabei zu unterstützen und das möglichst außerhalb einer Institution. Und das ist also das, was ich glaube, was wir machen können mit unserem Fachwissen.
Also ich habe mich jetzt nochmal gemeldet. Ich möchte einfach vermeiden, dass so das Bild rüberkommt, dass ich ein Radikaler wäre oder zu extreme Forderungen stelle. Weil die Diskussion habe ich 2007 hier in Thüringen leidhaft erleben müssen mit der Werkstattdiskussion. Eben als ich damals gesagt habe, es muss mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, um Arbeitsplätze auf den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, um den Werkstätten letztendlich auch die Möglichkeit finanziell nochmal zu untersetzen, ihre eigentliche Aufgabe. Das ist nämlich auch Vermitteln auf den ersten Arbeitsmarkt, die so leider nicht passiert. Und das habe ich damals öffentlich geäußert, stehe ich heute noch dazu. Und an der Situation hat sich auch nicht sehr viel verändert. Aber damals bin ich in Thüringen der Presse als der Schließer der Behindertenwerkstätten sozusagen verkauft worden. Und ich glaube, Inklusion und auch die UN-Behindertenrechtskonvention und die ganze Menschenrechtsdebatte haben mich in meiner Diskussion bestätigt. Und das zeigt ja auch die UN-Konvention in ihren verschiedenen Artikeln, geht eben nicht von Sondereinrichtungen aus und eben nicht von Sonderwelten, dass diese überwunden werden. Und da kann ich nur dem Roger Schmidtchen zustimmen. Und ich finde, da wird es langsam Zeit, dass Politik auch Impulse setzt. Und ich finde die leidliche Diskussion um die Eingliederungshilfe da auch zum Teil hilfreich. Also es gab die zweite Bundesregierung mittlerweile, die es im Koalitionsplan in den Koalitionsverhandlungen und Verträgen drin hatte, diese zu novellieren und hat es nicht hingekriegt. Es wird eine dritte geben, die es wieder aufnimmt. Und ich hoffe, dass endlich auch das Teilhabesicherungsgesetz, welches ja gestern nochmal die behinderten Juristinnen und Juristen auch öffentlich vorgestellt haben, da eine Chance hat, dass wir rauskommen aus der Sozialhilfe, dass wir rauskommen aus der Einkommens- und Vermögensabhängigkeit, dass wir wirklich teilhaben können. Und darum geht es. Und was ich letztendlich rüberbringen will, Inklusion und die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt neues Denken, neues Herangehen. Und da müssen wir auch bei uns selber anfangen. Auch einige Schranken und Barrieren in unseren eigenen Köpfen beiseite legen. Und ich finde, da haben wir noch ganz dicke Bretter zu bohren. Und leider herrscht immer noch dieses medizinisch-defizitäre Denken vor. Und das nicht nur bei Medizinern, da aber insbesondere. Und ich glaube, da haben wir verdammt viel noch zu tun. Und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ja, wir müssen endlich mal anfangen, nicht nur drüber reden, sondern auch wirklich tatsächlich Dinge folgen lassen. Und das heißt für mich letztendlich, dass dann eben in jeder Kommune zum Beispiel ein Aktionsplan gemacht wird, dass in jeder Kommune aber nicht nur Papier beschrieben wird, sondern dass ich diesen Aktionsplan dann auch in meinen Haushaltsansätzen finde. Und dass es dann Haushaltstitel gibt, wo dann auch ein Rechtsanspruch drauf besteht, was dann das tatsächliche Leben der Menschen beeinflusst.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zum Beispiel auch das Publikum danach
abhängen. Okay, also vielen Dank erstmal. Mir war jetzt nicht bewusst, dass die Diskussion schon offen ist, sonst hätte ich mich eher schon gemeldet. Aber ich würde gerne erstmal thematisch einen Schritt zurückgehen. Ich finde es sehr schade eigentlich, dass man Inklusion eben nicht als wirtschaftlichen Faktor sehen möchte. Weil wenn wir allein in Erfurt betrachten, wie viele Pflegedienste jetzt entstehen, oder wie ich als Assistenznehmer, als Arbeitgeber natürlich auch Steuern zahle, wie ich jemand in Lohn und Brot versetze, das ist doch, finde ich, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Also wenn wir die Inklusion, wenn wir die behinderten Menschen rausrechnen würden, gäbe es eine enorme Anzahl von Pflegekräften, die sofort auf der Straße sitzen würden. Natürlich ist es ein Wirtschaftsfaktor. Und ich finde das auch sehr angebracht, auch das mal durchzurechnen. Soweit ich weiß, gibt es dazu auch schon Studien. Das Zweite, was ich noch sagen möchte, Bewusstseinsbildung. Aber zum anderen muss man auch sagen, dass es natürlich auch darum geht, dass die Menschen mit Behinderung lernen müssen, sich durchzusetzen, lernen müssen, wie schon mehrere formuliert haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren, aber auch damit umzugehen, dass in manchen Einrichtungen den Bewohnern wirklich regelmäßig erzählt wird, dass sie es weder in der freien Wirtschaft noch in einer selbstständigen Wohnung schaffen würden. Also es gibt wirklich Einrichtungen, in denen den Leuten Angst gemacht wird vor der Selbstständigkeit, in denen Horrorszenarien aufgemalt werden und dass diejenigen dann zufrieden sind mit dem, was sie im Moment haben, das verstehe ich, also das kann ich gut nachvollziehen. Und da fängt für mich Bewusstseinsbildung an. Das ist der Ansatzpunkt, den ich im Moment sehe, also bei Behinderten, aber auch bei Pflegekräften, dass man da lernt umzudenken. Danke erstmal.
Ich würde da gleich sehr gerne anschließen, weil Sie unbedingt mit beiden Sachen recht haben. Und bei dem Zweiten, was Sie gesagt haben, das hat ja was mit Ängsten von Menschen zu tun. Sowohl von den Betroffenen, die auf der einen Seite Pflegekräfte sind und in den Branchen, in den Einrichtungen momentan tätig sind. Wir spüren das ja momentan in der Diskussion, wenn man mit denen spricht, ist die erste Frage, was wird denn mit mir? Was wird denn mit den Einrichtungen, wenn die geschlossen werden, mit den Mitarbeitern, die dort da sind? Wo finde ich meinen Platz? Wo kann ich meine Fachlichkeit, die ich zweifellos auch habe, zukünftig einbringen? Das merkt man, wenn wir zurzeit mit den Lehrern an den Förderschuleinrichtungen sprechen. Die sagen dann zu uns, naja, wo geht das weiter? Und wir merken es auf der anderen Seite, die Ängste, wenn wir mit Lehrern sprechen, an normalen Regelschulen, die sagen, wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir sind darauf nicht fachlich ausreichend qualifiziert. Wir haben Angst vor der Situation. Diese Ängste beiden Seiten zu nehmen, aber auch den Betroffenen diese Ängste zu nehmen und den Betroffenen, so wie Sie es gerade ja gesagt haben, Mut zu machen, zu sagen, man kämpft selber. Man muss selber darum kämpfen. In diesem Kämpfen wird man auch stark und erzielt auch Erfolge, aber auch Rückschläge. Ich glaube, das muss man an der Stelle immer wieder sagen. Herr Schmidtchen und Mike Notnagel, die Frage, in welchen Zügen und in welchen Schritten das geht, da bin ich sehr dafür, dass man offen und ehrlich auch bekennt, es geht nur Zug um Zug. Es geht Schritt für Schritt. Man kann den Menschen die Ängste nur dann nehmen, wenn man ihnen Alternativen aufzeigen kann. Momentan haben Eltern Angst um ihre Kinder, wenn sie aus den Förderschuleinrichtungen rausgehen und sie stellen uns die Frage, sind die genauso optimal gefördert, wenn sie in eine Regelschuleinrichtung gehen? Da geht es nicht nur um die baulichen Fragen, da geht es ganz oft vor allem um qualitative Fragen. Sind da die gleichen fachlichen Mitarbeiter, sind da die gleichen Lehrer da, sind da Sozialpädagogen da, die mit meinem Kind umgehen können? Und das ist momentan schwierig. Das ist deswegen auch schwierig, weil wir zwar auf der einen Seite Inklusion als Gedanke im Bildungsbereich, um jetzt doch wieder beim Bildungsbereich anzufangen, das als Ziel vor uns hertragen, aber nicht bereit sind, und das ist das Dilemma, nicht bereit sind, in einem begrenzten Zeitraum auch finanziell mehr Geld in die Hand zu nehmen. Denn das wäre die Konsequenz. Man müsste Lehrer qualifizieren. Man müsste Lehrer zusätzlich zur Verfügung stellen. Man müsste Ressourcen zusätzlich auch an Regelschulen geben, um den Eltern und den Schülern die Angst zu nehmen, dass es ihnen dort möglicherweise schlechter gehen könnte als an dem geschützten Bereich der Förderschuleinrichtung, wo sie momentan sind. Und das offen auszusprechen und auch zu bekennen, Frau Michel, Sie haben das gesagt, auch zu bekennen, wir schaffen das nicht alles in einem Ruck. Wir sind manchmal auch unzufrieden, wir müssen diese Unzufriedenheit dann auch schlucken, aber trotzdem weiterkämpfen. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit bei der Debatte dazu und da werbe ich auch darum. Wir sind alle berechtigt, sagen wir wollen, dass es schneller und dass es besser geht. Aber es ist ein Hin und Her, ein Ziehen. Wir sitzen heute zusammen, streiten darum. Auch ich würde mir wünschen, dass wir das vor einem riesengroßen Forum von Menschen machen, die sich letztendlich alle das dann so ein Stückchen auch verinnerlichen und weitertragen. Und es fehlt momentan diese Gesamtbereitschaft in unserer Gesellschaft dazu. Leider noch. Und da beginnt das mit Bildung. Kinder, Jugendliche, die erlebt haben, dass sie in der Schule gemeinsam mit behinderten Mitschülern für sich auch was erlebt haben, was sie empfunden haben, was sie geprägt hat. Das prägt sie weiter im Leben. Aber wir reden heute bei vielen Entscheidungsträgern in unserer Gesellschaft auch darüber, die Berührungsängste nach wie vor haben, weil sie es nie erfahren haben, nie gelernt haben, nie ausprobieren durften oder konnten.
Ich bekomme langsam das Gefühl, dass auch so, also ich weiß genau, was die Frau Michels vorhin gemeint hat, dass man sagt immer, man hat eine Wahlmöglichkeit, aber die Möglichkeit zu wählen und sich für eine Werkstatt oder für eine Förderschule zu entscheiden, hat so einen negativen Beigeschmack. Und das wird, glaube ich, den Menschen gerade auch enorm rübergebracht. Ihr habt zwar die Möglichkeit zu wählen, aber wenn ihr euch dafür entscheidet, dann habt ihr schlecht gewählt.
Dieser Eindruck mag bei manchen Menschen entstehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Gefühl bei denen da ist, die im Moment in solchen Einrichtungen leben und im Großen und Ganzen durchaus zufrieden sind. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass ein ganz normaler Zustand ist, dass das, was man kennt, als das Normale angesehen wird. Und man kann sich da Verbesserungen vorstellen, aber man kann sich nicht etwas radikal anderes vorstellen, wenn man es noch nicht wahrgenommen hat. Deswegen bin ich sehr dafür, solche Veränderungsprozesse nicht dirigistisch von oben durchzusetzen, sondern alternative Angebote zu schaffen und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Also von der institutionellen Perspektive auf die individuelle Perspektive das Ganze zu verändern. Aber diese Möglichkeiten müssen dann natürlich für die Menschen auch da sein. Ich nehme mal wieder dieses Beispiel mit den Wohnungen. Wenn ich keine barrierefreie Wohnung habe und ich habe ein körperliches Handicap als Pflegebedürftiger, dass ich auf einen Rollstuhl angewiesen bin, dann kann ich nur noch mich entscheiden, mich ambulant versorgen zu lassen und in meiner Wohnung zu verbleiben, also nicht mehr rauszugehen, oder eben eine stationäre Einrichtung aufzusuchen, die über die Voraussetzungen verfügt. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich in anderen gesellschaftlichen Bereichen Veränderungen realisieren will, dann muss ich in einem ersten Schritt die alternativen Angebote auch so schaffen, dass sie abrufbar sind. Dass ich also die Möglichkeit habe, mich nicht nur zu etwas anderem zu bekennen, dass ich das gerne möchte, sondern dass ich es als Individuum, als quasi Kunde, auch als Dienstleistung nachfragen kann. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also wenn wir einen Rechtsanspruch auf ein persönliches Budget haben, aber es für den Einzelnen bislang kaum die Möglichkeit gibt, das als Dienstleistungen in einer großen Bandbreite nachzufragen, was man denn gerne haben können wollte, dann wird das schwierig. Und sobald diese alternativen Angebote in einem gewissen Umfang zur Verfügung stehen, dann ergibt sich ein relativ starker automatischer Prozess, dass man schaut, wie macht es denn der andere und so etwas in der Richtung oder was Ähnliches möchte ich auch haben. Aber das ist die Voraussetzung. Wenn ich das nicht vorgelebt bekomme, dann habe ich die Wahlmöglichkeit nicht wirklich.
Herr Schmidtchen und dann Frau Sieber.
Ja, das ist jetzt die Energiewende-Diskussion, ne? Also wenn wir beschließen, auszusteigen aus der Kernenergie und sagen, in 20 Jahren geht das Licht aus, wenn wir jetzt nicht umsteuern und es passiert dann auch, dann ist das die Diskussion auch. Ich würde sagen, wenn Sie sagen würden, dass ab in 10 Jahren Heime nicht mehr, Anführungszeichen, oder Werkstätten nicht mehr erlaubt wären und alles andere danach quasi nicht neu orientieren müsste, gehe ich fest davon aus, dass die Wohnungswirtschaft in diesen 10 Jahren die Wohnung bereitstellen würde. Die Frage ist ja nur, was passiert mit den Werten, die zwischenzeitlich in den Heimen geschaffen wurden? Das ist ja das Problem. Hat also unwahrscheinlich viel Geld, auch nach der Wende jetzt hier in den neuen Bundesländern, in Anführungszeichen, viel in Beton investiert. Die Landschaft in den neuen Bundesländern ist ganz anders als in den alten Bundesländern. Also da ist das ganze Geld ja sozusagen freudigerweise vorbeigelaufen. Das heißt, der Druck, möglicherweise Dinge zu verändern, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ist da vielleicht größer. Ich weiß es nicht. Und vielleicht möglicherweise ist man hier froher, zu sagen, man hat etwas Neues geschaffen und man gibt es halt unwahrscheinlich ungern auf. Ich würde sagen, man muss ein bisschen Mut haben, Dinge zu verändern. Und das ist das, dass ich jetzt hier Vertreter der AWO jetzt hier ist und die Fahne da hochhält und das auch gut macht und auch gut begründen kann, dass es natürlich auch viele Argumente gibt, damit sehr sorgfältig umzugehen, muss ich trotzdem sagen, und das ist das, was er sagte, Geschäftsmodell, Inklusion, ja. Es ist sozusagen, ich kann jetzt die Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, ich kann nur sagen, wirtschaftlich gesehen hat sich die Auflösung der Wohnstätte für das Trägersozialdienst sicherlich gelohnt. Das ist nach meiner Zeit vielleicht gewesen, als ich noch da tätig war. Weil die Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten, die mit einer flexiblen Dienstleistung verbunden sind, im Vergleich zu einer starren, platzbezogenen Vergütung einfach viel besser ist. Weil man viel flexibler handhaben kann mit dem ETP, den Sie genannt hatten, also personenzentrierte Hilfestellung, kann man eigentlich die Leistung viel zielgenauer und effektiver erbringen und investiert nicht in eine Schublade. Und das ist das Argument dafür zu sagen, Mut, möglich ein anderes Modell zu machen. Aber die Schweden haben dafür auch lange gebraucht. Sie haben mehrere Gesetze gehabt und haben gesagt, es ist nicht mehr opportun, wir wollen das nicht mehr, haben aber dann natürlich auch die Mitarbeiter und die Leitung mitgenommen. Die mussten in diesem Prozess auch durchgehen. Und das ist eben das, was ich zurzeit eben vermisse. Man hat jetzt die UN-Konvention, die hat man verabschiedet, macht Aktionspläne, wunderbar. Dann diskutiert man zum Beispiel über die Reform der Eingliederungshilfe und sagt, 3 Milliarden zahlt der Bund. Da schreibt man gleich noch rein, dass das ein Heim auch zu Hause ist, ja, also damit das auch bezahlt werden kann. Und in dieser Frage wird gar nicht diskutiert, wird das Geld jetzt nun richtig investiert oder falsch investiert. Man diskutiert sozusagen, ist genug Geld im System, aber nicht, ist dieses Geld, was im System ist, richtig angewandt. Und das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn Wohlfahrtspflege, Liga mit Ländern diskutieren, wie müssen Entgeltrahmenvereinbarungen aussehen, müssen Qualitätssicherungsmaßnahmen aussehen, wird da über das diskutiert? Oder diskutiert man sozusagen die Frage, das Geld reicht nicht und wir haben zu wenig Personal oder sind die Rahmenbedingungen verbessert werden? Und da sehe ich, das sind die Stellschrauben, wo man mehr machen kann und wo man auch Geld für diese Transformation und für diese Konversion einfach in die Hand nehmen muss und eine echte Wahlmöglichkeit gibt. Und das glaube ich auch, wenn jemand sich für eine Einrichtung entscheidet oder in selbstgewählte Wohnform entscheidet, ich möchte mit dem zusammenleben, in dieser Form möchte da betreut werden, wie auch immer, dann ist das, muss es die freie Entscheidung sein. Aber der Weg dorthin, frei zu entscheiden, bedeutet auch, dass ich gelernt habe, frei zu entscheiden. Und das, glaube ich, ist das Problem, dass hoffe ich die Menschen zu dem Zeitpunkt, wofür sie entschieden wird, durch Eltern oder andere, gar nicht entscheiden konnten. Und am Ende dann halt sagen, so ist es eben. Weil es alle auch so sehen.
Frau Sieber?
Sie haben eine steile Vorlage geliefert. Stationäre Einrichtungen, Umwandlung. Ich kenne die Hamburger Einrichtungen, die umgewandelt wurden und habe jetzt mal so gerade das Bild von Einrichtungen, wo ich auch Bereichsleiterin bin, vor Auge. Wir haben in Zeulenroda eine Einrichtung in einem Wohnhaus. Dort leben 12 Menschen zusammen. Wir haben kein Schild dran hängen, Wohnheim, in keiner Weise. Und die Bewohner, die dort wohnen, leben sehr eigen für sich, entscheidend, was sie kochen, also schon relativ selbstbestimmt. Sie haben noch keinen eigenen Mietvertrag. So, und jetzt versuchen wir auch gemeinsam mit der Kommune jedem Bürger einen Mietvertrag zu geben. Das ist relativ schwierig. In einer Dreiraumwohnung 3 Menschen einen Mietvertrag. Es ist ein Krampf. Muss ich mal ehrlich sagen, weil es auch eine rechtliche Geschichte ist, so einfach kriegt man es nicht gestrickt. Aber wir gehen auf den Weg. Ich wollte nur sagen, Kleinsteinrichtungen, Modell, was Herr Bernewitz betreibt, läuft in den Köpfen. Aber es bedarf auch ein Mitnehmen, sage ich mal, der Betreuer, die dann auch sagen, das klappt nie. Sie müssen Wohnungsbaugenossenschaften mitnehmen, die nämlich auch vom defizitären Ersatz hergehen und sagen, stellen Sie mir auch sicher, dass der seine Miete bezahlt. Stellen Sie mir auch sicher, dass in der Wohnung nichts passiert, wenn Sie nicht mehr Träger sind.
Da sind wir wieder. Wo beginnt Bewusstseinsbildung? Bereich Heim. Was mir noch auf dem Herzen liegt, das ist Schule. Wir reden vom gemeinsamen Unterricht und wir haben vor geraumer Zeit mal über Schulbegleiter, Integrationshelfer, eine sehr lange Sendung gehabt. Wenn ich schaue, dass gemeinsamer Unterricht zum Teil nur mit Schulbegleitern gehen, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen, spreche ich jetzt gegen meinen eigenen Job. Ich würde viel lieber heute als morgen dieses Aufgabenfeld an die Schule geben, da gehört es hin, und nicht an einen freien Träger, der nämlich wie eine Marionette zwischen Schule, Eltern, Kind und selber als Träger hin und her hopst. Das ist rausgeschmissenes Geld. Weil dort die Schule muss es richten. Aber das ist ein ganz langer Weg. Lehrer haben es noch nicht gelernt, was gemeinsamer Unterricht bedeutet. Und ich bin, glaube ich, hier in Erfurt diejenige gewesen, die den ersten integrativen Kindergarten gegründet hat. Das ist mittlerweile 22 Jahre her. Und da habe ich gesagt, zwei Erzieher in einem Raum, das bedarf einer Klausur. Die mussten auch miteinander lernen, gemeinsam zu bilden, zu erziehen, auszukommen. Lehrer brauchen auch diesen Weg. Und das sieht man, wenn, sage ich mal, Integrationshelfer, Sonderpädagogen und der Lehrer in einer Klasse sind, dann sage ich immer, der arme Schüler. Jeder zerrt an ihm rum. Ich muss den Integrationshelfer einem Schüler beistellen, denn das ist Eingliederungshilfe, defizitärer Ansatz. Er ist anspruchsberechtigt, nicht Klasse. Und Eltern bestehen auch darauf, dass ihr Kind diese Einzelunterstützung kriegt. Und das packe ich dann unter den Mantel gemeinsamer Unterricht. Das ist vollkommen schräg.
Frau Michels.
Ja, ich möchte das nur ergänzen mit Schule. Ich möchte bei Schule erstmal bleiben. Und zwar, da geht es ja weiter. Die Kinder, wie ist gemeinsamer Sportunterricht? Wie ist das mit gemeinsamer Freizeit? Schulklassen fahren ja auch weg, machen gemeinsam Ausflüge etc. Wie ist da die Einbindung? Wird da auch dran gedacht oder wird das überhaupt gemacht? Ich weiß das nicht, weil das ist nicht so mein Feld jetzt, Schule. Aber ich finde das sehr wichtig. Ich sehe, was nützt es, wenn ich jetzt eine wunderbare Schule habe, die barrierefrei ist, aber wo die Kinder nicht hinkommen? Also dieses Ganzzeitliche, wie komme ich da hin mit Bahn, Bus, Straßenbahn? Hier in Erfurt ist es die Verbindung und barrierefrei. Das wird hier in der Stadt sehr groß geschrieben, das weiß ich. Aber in anderen Städten in Thüringen sieht es schlechter aus oder im ländlichen Raum, gar zu schweigen. Und so sehe ich das aber auch beim Wohnen. Was nützt mir, wenn ich eine Wohnung habe, wenn ich die aber kaum noch verlassen kann? Weil wenn ich die Schräge dann runtergefahren bin im Rollstuhl oder als Blinder gehe und dann nur Löcher sind oder keine Ampelregelung ist oder so, etc. Ich denke, die Verantwortung bei den Akteuren, die Entscheidungen treffen, Politik, Verwaltung, das muss das Ganzzeitliche gesehen werden und nicht nur punktuell und mal ab und zu irgendwas zu machen. Und das fehlt mir ein bisschen.
Die Zeit ist schon vorangeschritten. War noch ein?
Nur ganz kurz noch ein Wort zur Schule. Also wenn ich tagtäglich an der Uni erlebe, dass Lehramtsstudenten zwangsweise ein oder zwei Kurse Sonderpädagogik besuchen müssen, aber eigentlich da überhaupt keinen Draht dazu habe, dann ist es auch ein Punkt, der unbedingt geändert werden muss. Also wenn ich Masterstudenten erlebe auf Lehramt, die überhaupt keinen Zugang zu behinderten Menschen haben, die sogar Berührungsängste bei Mitstudenten haben, dann kann das in der Schule nicht mehr funktionieren. Das ist logisch, dass die dann überfordert sind und verängstigt, das ist mir schon vollkommen klar. Also da muss auch angesetzt werden.
Ich denke, wir lassen das als Schlusswort jetzt einfach stehen. Das war die Diskussionsrunde zum Thema Selbstvertretung trifft Sozialwirtschaft im Rahmen der zweiten Inklusionstage hier in Erfurt.
Ich denke mal, da wird noch viel weiter diskutiert werden, auch in der nächsten Zeit.
Ich bedanke mich bei unseren Gästen für diese angeregte Diskussionsrunde und es zeigt, es wird noch viele Inklusionstage geben.